Herzlich willkommen zum Fundbüro. Heute ist Edgar wieder mit dabei. Hallo Edgar.
Hallo.
Und ich bin Jan. Und heute ist der zweite Teil unserer Community-Ausgabe. Nachdem wir beim letzten Mal uns um die Geheimnisse von der Lego-Insel gekümmert haben, bleiben wir heute im Lego-Universum und besprechen heute ein Spiel, das Edgar uns heute mitgebracht und fleißig gespielt hat. Um welches Spiel handelt es sich denn heute?
Wir sprechen heute über Lego Rock Raiders. Das wurde 1999 rausgebracht und von Data Design Interactive entwickelt. Ein Spiel, das, glaube ich, heute schon noch relativ bekannt ist, vielleicht in der Lego-Spiel-Community, das auch so ein bisschen Kultstatus hat und das aber ja schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber wir werden jetzt gleich ausführlich drüber sprechen, was es gut macht, was es nicht so gut macht. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, wunderbar, ich auch. An mir ist das Spiel komplett vorbeigegangen. Ich wusste, bis du dieses Spiel ausgewählt hast, nicht von dessen Existenz. Also an mir ist es, wie gesagt, völlig vorbeigegangen. Ich habe auch nie was drüber gehört oder so. Deswegen bin ich auch sehr gespannt. Gehen wir doch einfach mal rein. Vielleicht erstmal, was für eine Art von Spiel ist das denn überhaupt? Also welchem Genre könnte man das zuordnen?
Also grundsätzlich würde man es als Echtzeitstrategie bezeichnen. Ich denke, man kann sich ganz gut über die Grundgeschichte des Spiels, die sehr schnell erzählt ist, annähern. Und zwar geht es darum, dass die Rock Raider auf der LMS Explorer unterwegs sind. Das ist also ein Raumschiff, also mit dem sie rumfliegen. Und dann werden sie von den Meteoriten getroffen. Und dadurch fällt ihre Engine aus. Und sie werden gleichzeitig auch noch in ein Wurmloch gezogen und in eine ferne Galaxie transportiert. Und sie müssen jetzt irgendwie es schaffen, wieder aus dieser Galaxie nach Hause zu finden. Und das schaffen sie, indem sie so Energiekristalle aufsammeln, mit der sie dann ihre Engine wieder betreiben können. Und um diese Energiekristalle zu erhalten, müssen sie halt auf solche Planeten oder, ja, ich glaube, es sind Planeten, reisen und da die abbauen. Also es ist in gewisser Weise eine Bohrcrew oder eine Bergbaucrew, die dann Ressourcen einsammelt und die sie braucht, ja, um zurückzureisen. Aber das ganze Spiel findet dann in einzelnen Leveln statt, wo immer das Grundziel ist, diese Energiekristalle zu finden, neben anderen Ressourcen.
Okay, das, was sich bei mir jetzt sofort bei dieser Beschreibung als Assoziation irgendwie auftut, ist Deep Rock Galactic.
Mhm, ja.
Hat es annähernd etwas damit zu tun?
Ja, vielleicht ist es ein bisschen mehr Dungeon Keeper. Also so eine Mischung aus Deep Rock Galactic und Dungeon Keeper. Also diese Struktur, dass man so kleine Mannequins hat und wie so Arbeitssklaven, kann man sagen, die dann für einen die Ressourcen abbauen. Aber es ist, man steuert die so von oben, also in der Übersicht, okay, und klickt die dann an und gibt denen Aufträge. Also zum Beispiel, bau diese Wand ab oder bau dieses bestimmte Gebäude. Also da ist es ein bisschen mehr, glaube ich, gesteuert oder steuerbar als Dungeon Keeper. Das weiß ich gar nicht. Ich habe das selber nie gespielt. Das ist, glaube ich, 2 Jahre. Der erste Dungeon Keeper-Teil ist 1997 rausgekommen, 2 Jahre vor Lego Rock Raiders. Aber ja, also diese Erz abbauen und dieses in die Mine reingehen, das hat schon gewisse Vibes wie Deep Rock Galactic, ja.
Genau, also das Einzige, was dann wahrscheinlich gleich ist, ist, dass man eben halt Sachen abbaut, aber ansonsten ist es doch eher wie Dungeon Keeper, dass man nicht aus einer First-Person-Perspektive guckt, sondern eben von oben und dann wie so eine Gottheit im Grunde die verschiedenen Figuren dann steuert.
Genau, also es wird auch sehr ausführlich in einem Tutorial gleich am Anfang erklärt. Da gibt es, glaube ich, 8 Tutorial-Missionen, die darauf spezifisch auf jeden Teil der Geschehnisse des Gameplays eingehen und wirklich auch sehr rudimentär erklären, was ist jetzt zu tun, was passiert. Also das erste Tutorial ist einfach nur, dass dir der Chef, also dieser Kommandant, der gibt immer so eine Instruktion am Anfang der Mission, wo der einem so schnauzbärtig vorträgt, was man denn zu tun hat. Und der sagt einem dann in dem ersten Tutorial zum Beispiel nur, dass die Rock Raiders, wenn sie über unterschiedliches Material laufen, dann sind sie unterschiedlich schnell. Also der über den unbearbeiteten Boden läuft, ist am langsamsten. Der über den bearbeiteten Boden läuft, der ist ein bisschen schneller. Und wenn man dann noch diese Stromlinien hinlegt, das sind so eine Art Platten, dann ist der am schnellsten so. Das sind so dann die Feinheiten. Und dann ist das erste Tutorial auch schon vorbei. Das war's dann auch schon.
Okay. Gibt es dann später noch weitere Einheiten? Oder können alle quasi das Gleiche und es ist dann eben nur über den Bodenbelag geregelt, was passiert?
Also die Diversität innerhalb der Einheiten kommt vor allem dadurch zustande, dass man die mit unterschiedlichen Sachen ausrüsten kann. Also es gibt dann zum Beispiel verschiedene Waffen, die für bestimmte Gegnertypen besonders gut sind und die muss man dann den einzelnen Rock Raiders oder seinen Mannequins zuweisen. Und dann gibt es halt eine gewisse Palette an Fahrzeugen, die man sich im Laufe des Spiels erarbeiten kann, die für spezifische Arbeiten gebraucht werden oder zum Beispiel besonders schnell sind, dafür aber nicht so viel Material tragen können. So. Also solche Feinheiten gibt es dann noch, aber es ist jetzt nicht so, dass man unterschiedliche Mannequins ausbilden kann. Also es gibt dann in der Headquarter oder in diesem kleinen Zentralraum gibt es dann einfach einen Knopf, wo man die spawnen kann. Und da kommen aber immer die gleichen bei rum.
Alles klar. Jetzt hast du ja gesagt, dass es verschiedene Fahrzeuge gibt und da muss ich jetzt einfach schon mal fragen, wie sehr merkt man, dass man im Lego-Universum ist? Also sehen die Figuren aus wie Lego-Figuren? Kann man die Fahrzeuge zusammenbauen oder individualisieren? Genau, also wie sehr schlägt das Lego-Franchise mit rein?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es ja doch ja auf dem Titel prominent steht und es ist eigentlich wie bei fast allen dieser Lego-Spiele, dieser frühen Lego-Spiele, dass eben die Welt aus 3D modelliert ist. Also, dass die Umgebungen sind einfach Texturen, ganz normal, wie man es aus solchen Videospielen aus der Zeit kennt, die jetzt auch nicht sonderlich hoch aufgelöst sind. Aber die Gebäude, die Fahrzeuge und die Mannequins, die Waffen und so, das sind alles Elemente, die man eben aus dem Lego-Universum kennt, also auch aus der Bausteinwelt. Gleichzeitig muss man vielleicht ein bisschen das kontextualisieren in dem Sinne, dass die Grafikauslösung einfach so niedrig war, dass zum Beispiel die Köpfe von den Lego-Mannequins nicht rund sind. Die haben wirklich erkennbare Ecken, was halt daran liegt, dass, ja, ich glaube, das Spiel läuft heute auch immer noch nur auf 640x480 Pixeln. Also da gibt es einfach gab es gewisse Hindernisse, das jetzt exakt so darzustellen. Aber man kann klar erkennen, okay, das ist ein Lego-Männchen mit den entsprechenden Händen, mit Bauklötzen, alles Mögliche, ja.
Alles klar. Ja, dazu wird ja sicherlich auch kommen, dass es ja sehr schwierig ist, Rundungen zu machen, da ja alles eben aus Polygonen zusammengesetzt ist und du brauchst ja mehr Polygone oder sehr, sehr viele Polygone, um so eine Rundung zu erzeugen oder etwas, das aussieht wie eine Rundung. Also wird ja eher nur aus Rechtecken zusammengesetzt alles oder eben planaren Flächen. Kann gut sein, dass das damals eben auch noch gar nicht so leicht möglich war, so eine Rundung in 3D überhaupt gut darzustellen.
Ja, es tut dem Spiel auch überhaupt keinen Abbruch. Also man kann sofort erkennen und ich glaube, die Zielgruppe damals waren eh wahrscheinlich Kinder und die haben ja eine, können sich das einfach vorstellen so. Die brauchen jetzt nicht diese perfekt aufgelöste Grafik. Es war wichtig, dass man diese Elemente halt wiedererkennen kann. So, und der Wiedererkennungswert, der ist auf jeden Fall vorhanden.
Wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt auch so diesen Grafikteil schon mal so ein bisschen abgehakt. Worauf ich gerne nochmal zurückkommen würde, wäre jetzt nochmal so das Gameplay. Also ich habe bisher verstanden, man wählt die Männchen aus, gibt ihnen irgendwelche Aufträge und spezialisiert sie, indem man ihnen eben Sachen gibt, Fahrzeuge oder eben Waffen. Dabei hattest du auch gesagt, dass es Gegner gibt. Wie funktioniert das mit den Gegnern? Also ich hatte mir mal so ein Trailer-Video angeguckt und da sind die einfach aus irgendwelchen Wänden gekrabbelt.
Ja, genau, so funktioniert das auch. Also ab und zu, je nach Biom, tauchen gewisse Gegner auf. Es hat so ein bisschen auch damit zu tun, welche Mission man gerade spielt, weil manche Missionen, da gibt es einfach keine Gegner, da ist einfach, das gibt halt ein gewisses Ziel, was vorgegeben wird und das hat jetzt dann nicht zwangsläufig was mit Gegnern zu tun oder die sind in diesem Szenario einfach da nicht eingeplant und dann tauchen die auch nicht auf. Aber grundsätzlich ist es so, dass je nach Biom verschiedene Gegner auftauchen können, die kommen dann aus den Wänden oder aus der Lava oder so kommen die heraus und dann greifen die eigene Basis an und man hat dann verschiedene Möglichkeiten, sich zu verteidigen, weil die sonst halt wirklich die Infrastruktur angreifen, also die Gebäude kaputt machen. Und da gibt es dann einen Alarmknopf und wenn man den betätigt, dann gehen die Mannequins sozusagen in den Waffenmodus und verteidigen dann die Basis mit den Sachen, die man ihnen davor gegeben hat. Und es gibt noch die Möglichkeit, Elektrozäune zu bauen. Wenn da die Gegner reinlaufen würden, dann sind sie sofort Futsche und man kann die Mannequins dann weiter beim Arbeiten, also beim Abbauen von Ressourcen belassen. So.
Wie sind die Gegner so aufgebaut? Also geht das so Richtung Insekt oder ganz abstrakt oder sind sie eher niedlich gehalten?
Ja, das sind eigentlich verschiedene Monstertypen. Also es gibt zum Beispiel so eine Art Troll, würde ich mal sagen, am ehesten, der dann so ganz langsam auf die Basis zustapft und dann irgendwie mit den Fäusten auf den Boden haut und dann halt eine größere Zerstörung anrichtet. Aber es gibt auch noch so Art Schnecken, die, ich weiß gar nicht, was war das? Das war so eine Art, die haben die Stromversorgung, glaube ich, irgendwie kaputt gemacht oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe auch nur die Lava-Welt einmal gespielt und einmal die normale Berghöhle. Und deswegen weiß ich gar nicht, es gibt dann als drittes Biom noch die Eiswelt. da gibt es, glaube ich, dann auch nochmal extra Monster für, die ich jetzt gar nicht genauer benennen kann. So.
Okay, gar nicht schlecht. Wenn du sagst, die machen die ganze Infrastruktur kaputt, gibt es dann ein Game Over, in das man tatsächlich reinlaufen kann, oder kann man dann einfach wieder die Gebäude reparieren?
Boah, das ist jetzt ein Punkt, wo ich gar keine Antwort drauf geben kann, weil ich zu dem Punkt nie gekommen bin. Also das Ding ist grundsätzlich auch, dass man eigentlich erstmal diese 8 Tutorial-Missionen halt spielt und dann geht es erst mit dem richtigen Spiel los, aber die Missionen, die dann kommen, und das ist wirklich so von geografisch von oben nach unten aufgebaut. Also man schaltet dann eine Mission nach der anderen frei und kann jetzt nicht direkt mit der letzten Mission starten. Und die ersten richtigen Missionen nach diesen Tutorial-Missionen sind auch immer noch recht rudimentär oder recht primitiv in ihrer Art, wie offen sie das Spiel gestalten. Also du hast zwar relativ breite Möglichkeit, Gebäude zu bauen, diese Tech-Tree oder so, das kommt ja schon immer alles eins nach dem anderen, so wie man das von anderen Echtzeit-Strategiespielen kennt, dass man halt durch verschiedene neue Gebäude andere freischaltet. Aber in den ersten Missionen fehlt das und da fehlen auch die Monster, die jetzt zum Beispiel dann die ganze Mission vielleicht zu einem Game Over bringen würden. Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß es einfach nicht.
Okay, kam jetzt auch schon so ein bisschen raus. Also der Schwierigkeitsgrad ist, wie man vielleicht dann auch vermuten würde, dann also nicht sonderlich hoch. Ist ja auch ein Kinderspiel.
Ja, also so würde ich es jetzt interpretieren. Man hat auch wirklich sehr viel Zeit. Also das Spiel ist generell, und das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, den ich jetzt heute anwenden würde oder der damals schon an das Spiel herangetragen wurde, dass es sehr gemächlich ist. Du kannst die Geschwindigkeit einstellen, also dass alles schneller abläuft, aber dann gerade entwickeln sich so extreme Leerphasen, weil du dann darauf wartest, dass die Mannequins halt dieses Geröll abbauen. Dann laufen die dahin, nehmen diese Steine, schleppen die zu der Basis. Dann werden die auf dem Weg noch aufgehalten, weil sie irgendwie ausrutschen oder so. Und wenn du die Ressourcen nicht hast, dann kannst du die nächsten Gebäude nicht bauen. Und deswegen dauert das alles. Also wirklich, bis man da mal zu einem Punkt kommt, wo man ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, das zieht sich alles so ein bisschen und das macht das Spiel halt einfach sehr langsam und hast sehr viel Zeit, auch auf Sachen zu reagieren. Also selbst wenn jetzt so ein Monster auftaucht, kannst du immer noch sagen, okay, ich rüste jetzt meinen einen Lego-Mannequin mit dieser Waffe auf und dann besiegt er das Monster auch. Also das ist gar kein Problem gewesen in der Zeit, in der ich es gespielt habe.
Okay, zu dem gemütlichen Spieltempo. Das ist im Grunde auch etwas, was ja auch so ein Problem von vielen City-Buildern zum Beispiel ist. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Manor Lords. Da habe ich es genossen, auf niedrigster Geschwindigkeit zu spielen und es braucht dann auch alles ewig, weil ja dann die Bäume dann ja auch der gefällte Baum mit dem Ochsen dann erstmal weiter transportiert werden muss, da wo er dann benötigt wird und so weiter. Aber da fand ich es tatsächlich sehr entschleunigend, entspannt und angenehm, einfach da so zuzugucken. Und da würde ich jetzt einfach gerne nochmal fragen, also ist es auch nicht sonderlich interessant, dem Geschehen dann zuzugucken, diesem Gewusel, was da vielleicht sogar entsteht?
Nicht wirklich, nicht wirklich. Das ist halt echt so, weil du hast es dann relativ schnell gesehen. Also bei Manor Lords ist es ja so, du ergötzt dich an dieser Vielfalt, an verschiedenen Arbeitsschritten, an der Diversität, was dir da geboten wird. Und vielleicht auch ein bisschen heutzutage an der grafischen Opulenz, in der das dargestellt werden kann. Aber in Lego Rock Raiders ist es wirklich so, du machst nicht sonderlich viele diverse Dinge. Also gerade in den Anfangsmissionen ist es wirklich so, ich brauche jetzt irgendwie x Energiekristalle, um in meine Basis zurück zu teleportieren. Und dann muss ich die erstmal finden. Die liegen teilweise in der Umgebung herum, aber meistens findest du sie, indem du ganz spezifische Gesteinsarten abbaust. Also diese Gesteinsarten, die du mit den normalen Presslufthammern abbauen kannst, ist meistens Geröll. Und hartes Gestein geht, glaube ich, dann noch mit Dynamit. Das wäre dann die Möglichkeit. Und dann klickst du das an, sagst denen, hey, arbeitet das weg. Und dann schaust du, okay, sind da Energiekristalle oder andere Ressourcen, die ich brauche. Und das passiert aber dann halt 5, 6, 7, 8, 9 Mal, bis du dann deine Energiekristalle hast. Aber nach dem zweiten Mal hast du gesehen, was da passiert, was deine Figuren da machen. Und du kannst aber derweil nichts anderes machen, weil du kommst nicht voran. Du kannst kein neues Gebäude bauen ohne diese Energiekristalle oder ohne das Geröll, was du da abbaust. Es bringt auch nichts großartig, die Umgebung zu erkunden, weil meistens musst du erst einen Weg freischalten. Also du musst dich erst durch gewisse Steinsschichten durcharbeiten. So. Es kann sein, dass das alles in den späteren Missionen deutlich diverser wird, aber in den Anfangsmissionen ist es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr eingeschränkt.
Ich hätte noch eine allerletzte Frage jetzt noch so zum Spiel an sich, und zwar, wie gesagt, es gibt eine Kampagne. Wenn man die durch hat, hat man das Spiel dann durch oder gibt es auch noch so eine Art Sandbox-Modus?
Das ist ein guter Punkt. Das ist nämlich das, was mir als erstes aufgefallen ist. Ich bin auf die Mission geklickt und habe mich gefragt, ja, wo ist denn der freie Spielmodus? Ja, den gibt es einfach nicht. Also am ehesten ist wahrscheinlich die letzte Mission diese Art von freiem Spiel, Aber es ist nicht im Spiel grundsätzlich angelegt, dass man neben der Kampagne, die man dann durchspielt, noch ein freies Spiel hat. Also das fehlt einfach in der Art und Weise. Es war, glaube ich, vielleicht noch nicht so etabliert, nicht vorgesehen. Ja, sie haben da irgendwie gar nicht dran gedacht, dass das ja eine Möglichkeit sein könnte, einfach sich längerfristig auch mit dem Spiel auseinanderzusetzen.
Hast du noch irgendetwas noch jetzt so Richtung Gameplay zu sagen?
Vielleicht eigentlich, dass ich es halt einfach grundsätzlich schon charmant fand, einfach die Aufmachung, auch die Atmosphäre, das hat sich schon für mich irgendwie stimmig angefühlt. Ja, auch mit, dass da immer wieder so kleine Teile dabei sind, wo ich so gedacht habe, ach, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es dann doch so in die Tiefe geht. Also zum Beispiel die Bandbreite an Fahrzeugen, die man sich ercraften kann, ist schon recht hoch. Das fängt bei so einem kleinen, wie einem Art Quad oder so an, mit dem man halt wirklich nur von A nach B schneller kommt, geht aber dann wirklich bis zu einem riesigen Bagger oder was weiß ich, Bohrmaschine, der so eine riesige Spirale vorne dran hat und der sich dadurch das Gestein fräst. Und das wird dir aber auch alles geteased. Also du weißt alles, dass es kommt, weil es in den Tutorials schon gezeigt wird. Also da werden halt die Fahrzeuge erklärt, weil die auch alle dann einen bestimmten Driver brauchen. Also einen Mannequin, das dem Fahrzeug zugewiesen wird, weil sonst kann es nicht arbeiten. Die müssen jetzt aber nicht irgendwelche Qualitäten oder irgendwelche Voraussetzungen erfüllen. Also das geht dann recht zügig, wenn man das Fahrzeug schon gebaut hat. Aber das hat mich irgendwie gefreut. So. Dass es doch mehr ist, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Gut, für die Kinder wird es wahrscheinlich sowieso bekannt sein, weil die mit den Lego-Sets, die gleichzeitig rausgekommen sind, sowieso vertraut waren. Also da gibt es eh klare Parallelen zwischen den Lego-Sets, die damals dann im Handel standen, und dem Spiel. Also da kennt man das dann vielleicht auch schon und weiß, okay, ich möchte jetzt aber bis zu dem Mega-Bulldozer kommen und möchte den endlich mal durch die Mine fahren.
Okay. Sehr schön. Dann würde ich gerne noch einmal auf den Punkt Musik zu sprechen kommen. Wie ist die denn?
Also es gibt nicht so viele Tracks. Das kann man als erstes sagen. Es sind insgesamt 5. Es gibt 3 Tracks, die jeweils einem Biom zugeordnet sind. Also Lava, Eis und der Theme-Song, kann man sagen, der im ganz klassischen Biom vorkommt. Und dann gibt es noch einen Score-Sound, also der abgespielt wird, wenn man die Punkte berechnet wird. Das ist vielleicht noch ein guter Punkt, da kann ich nochmal drauf zurückkommen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Am Ende jeder Mission gibt es so eine richtige Abrechnung, wo man bewertet wird. Also wie schnell warst du, wie viele Ressourcen hast du abgebaut und so. Da bekommst du dann so eine Wertung, ich glaube A, ein B oder ein C oder so. Das ist eigentlich ganz lustig, auch wenn es jetzt im Spiel keinen Druck oder so gibt, dass man jetzt was besonders schnell schaffen muss. Und für diesen Bereich im Spiel, wo dann kurz diese Bewertung angezeigt wird, gibt es nochmal einen extra Soundtrack. Und für den Menübereich gibt es ein Lied, nicht ein Soundtrack, ein Lied. Aber wirklich prägnant sind die Lieder im Spiel. Und vielleicht können wir einfach mal in einen Track reinhören, damit ihr auch ungefähr ein Gefühl dafür bekommt. Und zwar ist der Soundtrack von Mal Bunia, oder ja, ich glaube Mal Bunia, entwickelt worden. Und wir haben hier die Erlaubnis, mal einen Track anzuspielen, und zwar den Track Lava. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, das war Lava, oder zumindest ein Ausschnitt von dem Track Lava, der in der Lava-Region gespielt wird. Und jetzt frage ich dich mal, Jan, wie hat dir das eigentlich gefallen, so als Außenstehender?
Ja, ich muss sagen, so mit der Art Musik habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, und es ist auch nicht meine Musik. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, hätte ich dieses Spiel gespielt, hätte ich die Musik relativ schnell ausgemacht. Wenn du sagst, ne, es gibt für jedes Biom nur einen Musiktrack, und wenn der die ganze Zeit im Hintergrund läuft, das wäre mir, glaube ich, zu anstrengend gewesen.
Ja, es ist interessant, ne, weil ich war so richtig überrascht davon, weil ich damit überhaupt auch nicht gerechnet hatte, dass so eine Art Drum-and-Bass-Musik in dem Spiel vorkommt. Und auch ganz anders ist als die anderen beiden Tracks. Also es gibt zwar so Elemente, die immer wieder vorkommen, und die auch spezifisch dann wieder für das Biom sind, Also zum Beispiel in dem Song Eis gibt es so Wassertropfen und so leichte Klänge, die so ein bisschen an so eine Eishöhle erinnern. Aber dieser Drum and Bass Kick, das fand ich schon überraschend. Also ich will jetzt gar keine Wertung darüber geben, aber ich fand es zumindest irgendwie cool.
Ja, okay. Hast du jetzt erstmal noch zu dem Spiel per se erstmal noch was zu sagen?
Naja, gut, ich hatte erwähnt, ja, dass es halt diese relativ vielen Lego-Sets auch gibt. Vielleicht eine lustige Anekdote dazu ist, dass man heute natürlich dann diese Lego-Sets auch noch kaufen kann. Und jetzt rate mal, was die eine Figur, also es gab so einfach nur so, wo so einzelne Figuren drin waren, so Collections. Und wenn man jetzt diese Hauptfigur, diesen Commander kaufen möchte, was würde das dich neu kosten? Schmeiß mal einfach einen Wert in den Raum.
Naja, also bei den Lego-Figuren, gerade bei denen, ist der Wert ja, glaube ich, sehr stark steigend, weil es da ja schon sehr, sehr krasse Sammler gibt. Gestern war ich in der Buchhandlung, da gab es auch dann wieder so ein Buch über Lego-Figuren. Ich versuche gerade nur ein bisschen Zeit zu gewinnen, um mir eine Zahl zu überlegen. Aber was ich da auch krass fand, da war auch eine Lego-Figur drin und das war das einzige Buch, was dann nochmal so eine extra Sicherung hatte, eine elektronische.
Wow, okay, krass.
Genau, deswegen sage ich einfach mal, wir sind auf jeden Fall im dreistelligen Bereich.
Fast richtig, es sind 600 irgendwas.
Oh, nicht schlecht.
Euro. Und das ist eine Figur, das fand ich auch krass. Weil, wenn du dir das Headquarter, also diese riesige Anlage kaufst, neu, die kostet nur 400 Euro.
Oh, das ist ja geschenkt.
Ja, fand ich aber auch irgendwie abstrus irgendwie. Aber ja, so ist das halt mit so Sammlerstücken. Aber es ist ganz schön, also das ist halt noch so Lego aus Anfang der 90er, es ist auch 99 rausgekommen. Das kann man mit dem heutigen Lego nur schwer vergleichen. Da sind auch teilweise in den Sets wirklich ganz wenig Figuren nur dabei und dafür halt ein Fahrzeug und diese Trolle und so. Und naja, aber bringt jetzt auch nichts, da ins Schwärmen zu kommen.
Was mich dann noch interessieren würde, weißt du oder hast du rausgefunden, wie das Spiel damals ankam? Also du hast ja schon gesagt, es scheint ja irgendwie so eine Art Kultstatus zu geben.
Ja, ist ganz komisch eigentlich. Weil tatsächlich das Spiel selbst ist in der Spielepresse anscheinend gar nicht gut weggekommen. Also man hat irgendwie wohl recht nicht vernichtende, aber doch eher durchschnittliche Kritiken gegeben. Ich habe leider keinen Metascore rausfinden können und auch keine einzelnen Kritiken, wo man das nochmal gut beleuchten kann. Aber das Grundfazit scheint wohl gewesen zu sein, dass eben das Gameplay, wie ich schon gesagt habe, sich recht schnell abnutzt und dass es Leerstellen gibt zwischen den einzelnen Bauabschnitten und den einzelnen Phasen, wo man dann was machen kann. So, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem gewesen. Und ja, aber aus mir jetzt, keine Ahnung, es hat keinen wirklichen Unterschied gemacht, kann man so sagen, weil das Spiel trotzdem Kultstatus erreicht hat und sich sehr gut auch verkauft hat.
Ja, und wir haben ja auch in der Community gefragt, beziehungsweise du hattest in der Community gefragt nach Stimmen zu diesem Spiel und da haben wir von Marcel netterweise eine Sprachnachricht bekommen und die werden wir jetzt einmal uns anhören.
Der Chrome Crusher Powerbohrer wird sich für immer in mein Hirn gebrannt haben. Ich muss so 8 oder 9 gewesen sein, als ich Lego Rock Raiders tatsächlich wie im Berserker gespielt habe. Das war die Zeiten von Voodoo 2, einer der geilsten Grafikkarten damals und einem 500 Mega Herzrechner einer echten Maschine gespielt habe und ja, ein tolles Spiel. Ich habe es nach Jahren nochmal auf meinem MacBook ans Laufen gekriegt und da fielen dann Kinderkrankheiten auf, wie zum Beispiel, man kann diese vielen kleinen Figürchen nicht im Rahmen selektieren, sondern muss jedes einzeln anklicken, aber es gibt einen Knopf für den Alarm und dann kommen da die Eismonster und dann kommt die Lava und dann kommen die ganzen geilen Lego-Fahrzeuge und so weiter und so fort. Also ein Spiel, an das ich mich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende erinnern werde. Auf jeden Fall nachholen.
Ja, danke Marcel für diese Sprachnachricht. Ich merke schon, dass das bei dir noch gewisse Emotionen auch auslöst und dass das bei dir wirklich auch tief verankert ist. Und ich kann das eigentlich ganz gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn man das als Kind erlebt hat, ist es wirklich auch nochmal in Verbindung mit diesem ganzen Lego-Universum und den Sets, die es dazu gab, wirklich auch nachvollziehbar für mich irgendwo. Und kann das verstehen, dass du da noch so emotional bist. Aber klar, heute hat das Spiel gewisse Schwächen und ist auch gar nicht mehr so leicht zum Laufen zu bekommen. Das muss man auch dazu sagen.
Ist ja im Grunde so wie bei mir mit der Lego-Insel in der letzten Folge, wo ja auch bei mir sehr viel Nostalgie noch mit dabei war, was dann auf die Realität traf.
Genau. Ja, das Nostalgie ist eigentlich das perfekte Wort dafür irgendwo. Und man möchte sich diese nostalgische Verklärung vielleicht gar nicht auflösen, weil man diese Emotionen und diese Gefühle eigentlich behalten will. Ne? So, das ist dann besser, ja. Man hält sich so in Erinnerung und ja, lässt es dann einfach dabei.
Ganz genau. Hast du noch etwas über den Entwickler herausgefunden?
Ja, das ist jetzt eine lustige Geschichte tatsächlich. Also Data Design Interactive gab es echt lange. Also von 1983 bis ungefähr 2009, auch wenn der Wert vielleicht gleich nochmal in Frage gesetzt werden muss. Die haben extrem viele Spiele produziert. Also stellt euch das mal vor, 55 Spiele zwischen 1987 und 2009. Das ist wirklich eine ordentliche Hausnummer. Leider auch ein bisschen gleichbedeutend mit der Qualität dieser Spiele. Also so wie es wohl heißt, ist der Großteil der Spiele, die Data Design Interactive produziert hat, eher im absoluten Trash-Bereich anzuordnen. Also Lego Rock Raiders ist mit wenigen Ausnahmen die absolute Spitze des Eisbergs und darunter geht es ganz schnell ganz, ganz tief, leider. Es gibt auch keine nennenswerten Spiele, die ich euch jetzt anführen könnte, wo man sagt, ja, okay, das könntet ihr vielleicht gehört haben oder das ist jetzt ein Spiel, das vielleicht auch noch Kultstatus erreicht hat. Das ist wirklich leider eher erstaunlich und ich empfehle euch da das Video von Foxy. Das geht 40 Minuten, da wird der ganze Entwickler und die ganze Entwicklergeschichte abgehandelt. Rise and Fall of Data Design Interactive. Und da geht er sehr ausführlich auf die einzelnen Titel ein und ja, es ist leider echt mies, der Großteil.
Ja, können wir dann ja, wenn wir dran denken, ja auch nochmal verlinken.
Ja, empfehle ich. Also ist es, wer sich für sowas interessiert, so für so Geschichten von so Entwicklern, da ist das die richtige Adresse.
Wunderbar. Kultstatus, da würde ich gerne nochmal drauf zugehen, drüber sprechen. Ja? Ach, du hast noch einen Punkt?
Ja, ich hatte noch einen Punkt, der vielleicht ganz lustig ist. Ja, weil ich habe mich dann so ein bisschen tiefer reingegraben, weil mich dieser Entwickler so fasziniert hat und habe versucht, mal den ihre alte Webseite aufzurufen über die Wayback Machine und bin da auf einen wirklich sehr kuriosen Fund gestoßen. Also es gab bis 2016 oder bis 2014 noch eine ehemalige Website von dem Ausleger aus Amerika. Also die haben irgendwann ihre Entwicklungsgeschichte in Amerika ein Studio gegründet in den USA und haben dann auf dieser Webseite noch bis 2016 für eine Fortsetzung, für also Rock Raiders 2 Werbung gemacht, dass sie jetzt daran arbeiten würden. Also auf der Webseite stand 2014, wurde dann behauptet, dass ab 2013 für Rock Raiders 2 gearbeitet wurde. Jetzt kommt das Kuriose an dem ganzen Ding ist halt so ein bisschen, dass sie damit geworben haben, dass es ein Spiel im Minecraft-Genre wird. Also sie haben wirklich richtig dreist, das musst du dir mal vorstellen, Jan, richtig dreist einfach auf so ein Wallart von Minecraft, so Rock Raiders 2 oder irgendwie, sie haben es glaube ich ein bisschen anders drauf geschrieben und haben nicht mal das Mojang-Logo und das Lego-Logo weggemacht. Obwohl sie selber drunter unter dem Text zugegeben haben, dass sie keine Rechte für eins der beiden Produkte haben oder geschweige denn mit diesen Firmen in Kontakt stehen. Also das war sehr optimistisch und 2016 ist die Webseite dann offline gegangen, also ja, was man auch immer davon halten soll, aber ich fand es zumindest lustig, irgendwie so einen kuriosen Internetfund.
Wobei ich das sagen muss, so vom Genre ja natürlich nicht weit weg, also gerade Minecraft, Lego.
Ja, irgendwo macht es vielleicht Sinn, auch aus der Zeit heraus, ne? Minecraft ist ja bis heute eigentlich ein extrem erfolgreiches Spiel, aber damals war es glaube ich noch mehr so im öffentlichen Bewusstsein, dass das halt irgendwie gerade alle spielen. Und ja, weiß nicht, vielleicht hat es für die Sinn gemacht. Ich fand halt die Herangehensweise, also diese Webseite insgesamt, da war so an der Seite so richtig billig irgendwie schattierte Videospielfiguren. Aber nichts hatte mit denen ihren eigenen Spielen zu tun. Also da war Lara Croft, Mario und so. Einfach richtig geklaut einfach.
Unfassbar. Okay, ja gut, ein Lego Rock Raiders 2 ist jetzt nie erschienen, aber sowas Ähnliches könnte man vielleicht sagen. Und zwar gibt es ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein inoffizielles Remake von diesem Spiel. Kannst du uns da noch was drüber sagen?
Ja, das ist vielleicht die Empfehlung, die man hinten raus einfach geben kann, wenn man sich nochmal intensiver mit dem ganzen Genre beschäftigen will. Das Spiel heißt Manic Miners und wird von einer Person entwickelt hauptsächlich. Clavu oder auch genannt Baklarava heißt der gute Mann oder Frau, was auch immer, weiß man nicht. Und ist eigentlich wirklich ein 1:1 Remake, also sehr viele Elemente wurden einfach in die Jetztzeit transportiert. Es wird entwickelt in der Unreal Engine 4 und sieht erstmal aus wie viele der modernen Lego-Spiele, sehr hübsch. Hat auch eine sehr hübsche Lichtengine, die, glaube ich, sehr prominent irgendwie auch in diesen Tunneln und in diesen Höhlen irgendwie zur Geltung kommt, fand ich. Aber erstmal wirklich muss man sich das vorstellen, dass es viele Elemente eins zu eins aus dem Spiel übernommen würden und einfach verbessert. Also es gibt viele Quality of Life Anpassungen, die das Ganze viel ertragbarer machen heute oder spielbarer machen auch, ja.
Okay, wunderbar. Ja, ich denke, dann haben wir uns jetzt sehr ausführlich mit diesem Spiel beschäftigt. Außer du hast noch etwas, was du noch ergänzen möchtest.
Nö, also nur, dass euch das Remake könnt ihr euch auf jeden Fall gut anschauen. Ist auch umsonst, kann man einfach sich runterladen und einfach mal anspielen. Ja, schaut euch das an.
Werden wir natürlich auch wieder mit verlinken, wenn wir dran denken.
Yes.
Alles klar. Ja, dann können wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Und da werden uns, ich sag mal, die Lizenzen werden uns weiterhin begleiten.
Ja, mit Schwert und Schild werden sie uns begleiten.
So sieht's aus, wenn alles funktioniert.
Schauen wir mal. Ihr werdet's hören oder sehen oder wie auch immer.
Genau, dann auf jeden Fall wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schaut auch gerne in das Forum vorbei. Dort wird auch wieder irgendeine lustige oder dumme Frage sicherlich sein, die ihr noch beantworten könnt auf community.wasted.de. Ansonsten findet ihr natürlich auch andere Folgen aus unserem Kosmos und auch alle alten Folgen vom Fundbüro, falls ihr da noch etwas verpasst haben solltet, auch auf m10z.de. Ja, Edgar, es war mir eine Freude und ich freue mich dann auf die nächste Folge Fundbüro.
Ich mich auch. Bis dahin.